Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Katja Bigalke. Und hier geht es heute um die Militarisierung von Naturschutzgebieten. Es ist nämlich so, dass in einigen afrikanischen Nationalparks die Wildhüter mittlerweile dank finanzieller Hilfe aus Europa fast besser ausgerüstet sind als die Soldaten vor Ort. Und zum Teil gehen diese dann auch ebenso drastisch gegen Menschen vor, die sie der Wilderei oder der illegalen Landwirtschaft bezichtigen. Im Kahuzi-Biega-Nationalpark der Demokratischen Republik Kongo gab es zum Beispiel in den letzten Jahren immer wieder unverhältnismäßige Übergriffe, zuletzt auf die Ärmsten der Armen, die Batwa, die am Rande des Parks leben. Zwar hat die Bundesrepublik Deutschland inzwischen als Reaktion die Fördermittel eingefroren, aber ob das eine Lösung ist? Simone Schlindfein berichtet.
Das Dorf Muyange liegt an einem dicht bewaldeten Berghang im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Rund ein Dutzend Lehmhütten, eingeklemmt zwischen den Maisfeldern der örtlichen Bauern und dem Regenwald des Kahuzi-Biega-Nationalparks. Der Park gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist das letzte Refugium der vom Aussterben bedrohten Flachlandgorillas. Er liegt inmitten der krisengeplagten Provinz Südkivu, wo noch immer Milizen weite Landstriche kontrollieren. Zwischen den Hütten spielen Kinder im Dreck, unterernährt, schmutzig. Die hier wohnenden Batwa, auch Pygmäen genannt, sind Nachfahren der ursprünglichen Urwaldbewohner, eine benachteiligte Minderheit. Zu Kolonialzeiten galten sie nicht als vollwertige Menschen. Bis heute besitzen sie kein Land, verdingen sich auf den Feldern der Bauern anderer Ethnien. Sie sind die ärmste Bevölkerungsgruppe im Kongo. Jetzt werden sie schlimmer Verbrechen bezichtigt, berichtet Jacqueline Zimire, die Schwägerin des Dorfchefs, der Ende des vergangenen Jahres verhaftet wurde.
Mehr als 30 Soldaten und Wildhüter sind mitten in der Nacht in unser Dorf gekommen und sind in das Haus unseres Dorfchefs eingedrungen. Und auch in unser Haus sind sie eingebrochen, um meinen Mann, den jüngeren Bruder des Dorfchefs, zu verhaften. Sie haben das ganze Dorf in Angst und Panik versetzt. Seitdem verstecken wir uns nachts im Wald voller Angst, denn wir fürchten, dass sie zurückkommen und uns auch verhaften.
Simires Mann, Gentil Kasula, ist der jüngere Bruder des Dorfchefs. In Gummistiefeln und Regenjacke stapft er aus dem Unterholz heraus ins Dorf. Er ist der Verhaftung entgangen und wird nun von der Armee und den Parkrangern gesucht. Deswegen versteckt er sich.
Die Parkbehörde betrachtet uns als Feinde. Dabei wollen wir doch nur unsere Rechte, nämlich dass die Parkbehörde uns einen Teil des Waldes als unser Land zuspricht. Es ist der Wald unserer Vorfahren. Wir haben ein Recht darauf. Wenn sie uns das nicht geben, dann wird es Krieg geben zwischen uns Pygmäen und der Parkverwaltung und der Armee. Sie greifen jetzt zu den Waffen, um uns zu jagen. Aber wenn sie uns nicht unser Land geben, dann werden wir den Wald zerstören.
Wie so vielen indigenen Waldvölkern wurde auch hier im Kongo den Batwa bei der Gründung des Naturschutzgebietes 1970 verboten, im Regenwald ihrer traditionellen Lebensweise nachzugehen. Jagen, Honig sammeln, Rituale ausüben. Mit internationalen, auch deutschen Hilfsgeldern wurden den Batwa am Waldrand zwar Hütten gebaut, aber kein Land zum Bewirtschaften gegeben. Seitdem leben sie in Armut, seitdem schwelen die Konflikte. Aktuell wirft die Parkbehörde ihnen vor, Bäume abgebrannt zu haben, um Holzkohle herzustellen. Unweit des Pygmäendorfes beginnt der dichte Regenwald. Hier leben die letzten, noch verbliebenen 180 Flachlandgorillas. Wildhüter patrouillieren hier täglich. Insgesamt arbeiten 200 im Nationalpark. Innocent Waralumbe ist als Vizeparkchef für sie verantwortlich. Er führt zu einer Lichtung im Inneren des Waldes. Wo bis vor kurzem noch jahrhundertealte Bäume standen, stehen jetzt nur noch verkohlte Stümpfe.
Dieser Bereich wurde von den Pygmäen zerstört, gemeinsam mit einer Miliz. Sie haben hier aus den Bäumen Holzkohle hergestellt, aber auch Fallen aufgestellt, um Wildtiere zu jagen. Man sieht jetzt, der Wald wächst wieder, aber vor einem halben Jahr war hier alles abgebrannt. Wir hoffen, dass sich der Wald bald erholt und die Gorillas hierher zurückkehren. Sie sind durch die Präsenz der Pygmäen vertrieben worden.
Innocent Buranumbe trägt eine grüne Uniform und eine Pistole am Gürtel. Er wird begleitet von Dutzenden schwer bewaffneten und gut ausgebildeten Rangern. Die Parkwächter sind mittlerweile besser ausgerüstet und trainiert als die Soldaten der Armee. Doch Buranumbe klagt, die technologischen Überwachungsmechanismen seien nicht ausreichend. Es fehlten zum Beispiel Drohnen, um die abgelegenen Gegenden des Parks zu überwachen.
If you have a drone, you can just launch it.
Mit Hilfe von Drohnen könnten wir viel leichter diejenigen aufstöbern, die illegal in den Park eindringen. Mit deren Bildern und Koordinaten könnten wir dann gezielt Patrouillen losschicken. Die Deutschen haben diese Technologie und wir können diese gut nutzen. Wir haben eine Wunschliste an unsere Geldgeber geschickt mit Technologie, die wir benötigen. Drohnen, Funkgeräte mit digitalen Verbindungen, Kamerafallen. Das würde unsere Kapazitäten erhöhen. Wir haben nun auch gut ausgebildete Spezialeinheiten, die schnell intervenieren können. Aber wir brauchen mehr und bessere Ausbildung.
They had a special training and we need more of that.
Es ist eine Entwicklung, die sich in fast allen Naturschutzgebieten Afrikas in den vergangenen Jahren abzeichnet. Die zunehmende Technologisierung und Militarisierung der Parkbehörden. Die Anschaffung von Drohnen ist nur ein Beispiel. In vielen Nationalparks Afrikas wurden die Wildhüter von internationalen Militärausbildern, beispielsweise von amerikanischen oder britischen Spezialeinheiten oder privaten Sicherheitsfirmen im Antiterrorkampf trainiert. Die Wildhüter tragen seither schwere Waffen, Scharfschützengewehre, Panzerfäuste. Ihre Aufgaben haben sich radikal verändert. Anstatt Gorillas und andere gefährdete Tierarten zu schützen, ziehen sie aktiv in den Krieg, um sämtliche Eindringlinge, die den Park illegal betreten, aktiv zu bekämpfen. Buranumbe schaut durch sein Fernglas über die gerodete Lichtung. Plötzlich spannt er sich an, zeigt mit dem Finger auf den gegenüberliegenden Hügel.
Voilà, colline ici. Donc il y a des mamans qui sont en train de marcher.
Dort drüben auf dem Hügel sind einige Frauen. Sie sammeln Holz, aber sie sind illegal in den Park eingedrungen. Wir erwischen dabei immer wieder auch Kinder. Diese lassen wir normalerweise laufen. Aber wenn wir Männer verhaften, dann stellen wir sie vor Gericht. Denn illegal den Park zu betreten, ist ein Vergehen.
Es ist ein Dilemma. Die Hochrüstung soll die Wildhüter einerseits befähigen, die in Afrika grassierende Wilderei zu stoppen. Besonders in Kriegsgebieten, wo bewaffnete Milizen ihr Unwesen treiben, sollen Wildhüter auch in der Lage sein, Touristen zu schützen, die trotz der Unsicherheit anreisen, um die seltenen Menschenaffen zu sehen. Touristen spülen Geld in die Kassen der Naturschutzbehörde. Geld, das für die Erhaltung der Parks überlebenswichtig ist. Andererseits kritisieren Menschenrechtsorganisationen diese Hochrüstung. Denn mittlerweile kommt es nicht nur zu vermehrten Verhaftungen von Zivilisten, die rund um die Parks leben, sondern auch zu gezielten Tötungen von Menschen. Menschenrechtsanwalt Natalus Makuta von der Organisation Credo im Kongo hat zahlreiche Fälle dokumentiert.
Bei dieser neuen Ausbildung der Wildhüter bekommt man den Eindruck, dass ihnen nicht beigebracht wird, wie man mit der Bevölkerung umgeht. Es ist, als bringe man ihnen bei, Menschen wie Tiere zu behandeln. Aber die Tiere sind geschützt. Sehen Sie? Die Tiere sind besser geschützt als die Bevölkerung.
Es ist viel los an diesem Tag im Frühjahr dieses Jahres auf der Straßenkreuzung vor dem Eingang des Parks. Eine große Menschentraube hat sich versammelt um den provisorisch eingerichteten Platz. Lautsprecher stehen zwischen einer langen Tischreihe unter Sonnenschirmen und einer Bank in praller Sonne auf der anderen Seite des Platzes. Hier sitzen die 8 verhafteten Pygmäen. Auch Dorfchef Kasula ist unter ihnen. Zerlumpt, barfuß, schmutzig. Ihnen wird nun in aller Öffentlichkeit der Prozess gemacht.
Arme!
Der Richter, seine Helfer und der Staatsanwalt nehmen Platz auf ihren Plastikstühlen im Schatten. Sie tragen Uniform mit goldenen Abzeichen auf den Schulterstücken. Die Angeklagten werden von Soldaten bewacht. Eine ganze Militäreinheit ist vor Ort, um den Schauprozess zu sichern. Unter den tausenden Zuschauern aus den umliegenden Dörfern sind auch Angehörige der Verhafteten. Der Militärstaatsanwalt bezichtigt die Pygmäen der schlimmsten Verbrechen: illegale Zerstörung des Parks und Zusammenarbeit mit einer bewaffneten Gruppe. Er verlangt lebenslange Haft. Im Kongo untersteht die Naturschutzbehörde, kurz ICCN, sowohl dem Umweltministerium als auch dem Verteidigungsministerium. Es ist eine paramilitärische Institution. Somit landen alle Vergehen gegen das Naturschutzgesetz automatisch vor dem Militärgericht. Das Problem: Kongos Militärapparat gilt als einer der grausamsten weltweit. Die Armee ist für unzählige Menschenrechtsverbrechen verantwortlich. Hohe Generäle stehen auf internationalen Sanktionslisten. Die Militärjustiz ist nicht unabhängig. Und die Haftbedingungen in den Gefängnissen sind so schlimm, dass die Gefangenen darin sterben. Eine lange Haftstrafe kommt quasi einem Todesurteil gleich.
Monsieur le Président du Tribunal Militaire de Garnison de Bukavu, mon Capitaine.
Innerhalb von 2 Stunden werden die Pygmäen für schuldig gesprochen. 15 Jahre Haft und eine hohe Geldstrafe. Wie Vieh werden sie mit Kabelbinder aneinander gekettet und abgeführt. Die Frauen der verurteilten Männer schluchzen und kreischen. Sie tragen Kinder im Tragetuch, die nun ohne Vater aufwachsen müssen. Es sind verzweifelte Momente. Da lädt ein Soldat seine Kalaschnikow durch, zielt warnend auf die aufgewühlte Menschentraube. Es wird still.
Und das sind ja dann immer so die vorbildlichen Projekte, wenn man quasi im Krieg gegen Wilderei agiert. Und das hängt ja alles mit dieser Darstellung zusammen. Es ist halt ein Krieg.
Linda Poppe von der Nichtregierungsorganisation Survival International dokumentiert seit mehreren Jahren die Verbrechen der Wildhüter, vor allem im Kongo.
Und dann holst du dir die Leute, die wissen, wie man Krieg macht. Das Problem ist nur, dass halt die Leute sind, die wissen, wie man Krieg macht, aber die wissen nicht unbedingt, wie man Naturschutz aufbaut, der positiv aufgenommen wird. Wo wir auch häufiger drüber stolpern, sind ja so eine Art Schießbefehle im Naturschutz oder Anweisungen, dass an den Grenzen von Nationalparks auf Wilderer oder vermeintliche Wilderer geschossen werden kann. Auch wenn man sowas in Deutschland diskutieren würde, das wäre wirklich undenkbar.
In ihren Unterlagen führt Poppe Listen über die mutmaßlichen Menschenrechtsverbrechen der Wildhüter im Kongo. Unter den Opfern auf ihrer Liste sind auch Tote und Schwerverletzte. Über 1 Dutzend allein im letzten Jahr.
Also es sind wirklich wie Mini-Kolonien. Man ist jetzt an einem Punkt, wo man sagt, naja, jetzt muss man halt mehr mit Militär arbeiten, weil man das sonst nicht mehr schützen kann. Mit all den Spendengeldern oder Steuergeldern, die du dafür bekommen hast, hast du nichts dafür getan, die Wilderei eigentlich zu bekämpfen, weil du nicht auf die kriminellen Netzwerke zum Beispiel gegangen bist. Im schlimmsten Fall hast du wahrscheinlich noch die Wildhüter ausgestattet, die selber wildern.
So auch im Fall der angeklagten Pygmäen. Denn Recherchen zeigen, der Verkauf der Holzkohle aus dem Park hat rund 30 Millionen Dollar eingebracht. Dahinter steckt eine Mafia, die mit Armee und Milizen verbandelt ist. Die armen Pygmäen waren nur diejenigen, die für 1 Dollar pro Tag die Drecksarbeit erledigten. Die Mafia hingegen kommt ungeschoren davon. Doch für Kongos Naturschutzbehörde ist es wichtig, den deutschen Geldgebern zu beweisen, sie hätten die Übeltäter vor Gericht gestellt, damit die deutschen Gelder weiter fließen.
Hallo, schönen guten Abend. Was passiert eigentlich mit den Geldern, die die deutsche Bundesregierung, die aber auch andere Akteure in den Naturschutz in Afrika stecken?
Die zunehmenden Menschenrechtsverbrechen rund um die Parks im Kongo haben in Berlin viel Wirbel verursacht. Es wurden Tagungen abgehalten, auf denen Mitglieder der Bundesregierung, Vertreter des WWFs, der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft und Menschenrechts-NGOs diskutieren. Auch im Bundestag erhielt das Thema Aufmerksamkeit. Denn Kongos Naturschutzbehörde ICCN wird zu 90% mit deutschen Entwicklungsgeldern finanziert. Die Deutschen zahlen die Gehälter von Kongos Wildhütern, auch deren Ausbildung. Und sie zahlen Prämien, wenn Wildhüter besondere Leistungen erbringen. Also auch, wenn sie mehr und mehr Menschen verhaften. Ein Anreizsystem, das automatisch die Zahlen der verhafteten Menschen in die Höhe treibt.
Aber auch staatliche Durchführungsorganisationen wie die KfW. Sie fühlen sich von den Kritikerinnen ihrer Arbeit in Schutzgebieten unfair behandelt.
Die Bundesregierung hat Anfang des Jahres die Gelder für die kongolesische Naturschutzbehörde vorübergehend eingefroren, um Vorfälle wie bei den Pygmäen genauer zu untersuchen. Auch in anderen kongolesischen Parks, die mit deutschen Geldern unterhalten werden, wurden Menschenrechtsverbrechen der Wildhüter bekannt. Die Deutsche Entwicklungsbank, KfW, pocht gegenüber der Parkbehörde auf Aufklärung. Auf eine Anfrage erklärt die KfW-Pressesprecherin:
Ende Mai 2020 verständigten sich das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Naturschutzbehörde ICCN auf die Bedingungen einer schrittweisen Wiederaufnahme der Zahlungen.
Mittlerweile ist Pygmäen-Dorfchef Kasula wieder auf freiem Fuß, auf deutschen Druck hin. Doch 7 weitere Pygmäen, darunter 2 Frauen, sitzen noch immer im Gefängnis.
Naturschutz ist gut für die Tiere, nicht aber unbedingt für die Menschen, die in oder am Rande der jeweiligen Schutzgebiete leben. Dass dieses Dilemma auch mit der kolonialen Vergangenheit einiger afrikanischer Länder zu tun hat, damit beschäftigt sich unter anderem der Umwelthistoriker Bernhard Giesebel vom Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz. Guten Tag, Herr Giesebel.
Guten Tag, Frau Bigalke.
Ja, inwieweit ist denn dieses Dilemma der Nationalparks, vor dem die heute stehen, also auf der einen Seite natürlich so der Schutz der Natur und der Wildtiere, aber auf der anderen Seite eben auch die Interessen der lokalen Bevölkerung, die ja auch berücksichtigt werden müssen. Inwieweit ist das schon mit der Entstehungsgeschichte der Nationalparks selbst auf dem afrikanischen Kontinent verwoben?
Es ist tatsächlich so, dass einige der größten und bekanntesten Nationalparks in Afrika, der Krüger-Nationalpark in Südafrika, der Virunga-Nationalpark im Kongo, der Tsavo-Nationalpark in Kenia oder die Serengeti in Tansania, allesamt auf Parks oder Wildreservate zurückgehen, die noch vor der Mitte des 20. Jahrhunderts zu Zeiten europäischer Kolonialherrschaft oder des südafrikanischen Apartheid-Regimes gegründet wurden. Also die heute ja durchaus und zu Recht als modern und progressiv angesehene Idee der Bewahrung bedrohter Arten vor ihrer Ausrottung wurde seit den 1890er Jahren umgesetzt im Rahmen eines auf Gewalt und Rassismus gegründeten autoritären Kolonialstaats. Und dieser Staat war hochgradig zentralisiert und in seinen Entscheidungsstrukturen und Verantwortlichkeiten weniger nach innen auf seine Bevölkerung als nach außen auf die imperialen Machtzentren in Europa gerichtet. Dieser Staat fußte auf einer dualen Rechtsordnung für Weiße und sogenannte Eingeborene und nahm auf hergebrachte Landrechte der afrikanischen Bevölkerung wenig Rücksicht. Bereits um 1900 finden wir die Rede von der Bewahrung eines Weltwunders für zukünftige Generationen. Gleichzeitig wurde die charismatische Fauna der afrikanischen Savanne als ökonomisch lukrative touristische Einnahmequelle entdeckt, damals für betuchte Jagdreisende, Aristokraten und Industrielle.
Also da gibt es eine ganz klare Verbindung eben zwischen der Großwildjagd und dem Naturschutz.
Auf jeden Fall, denn die Ausweisung von Wildreservaten und Nationalparks war in ihren Anfängen und immer flankiert und eingebettet in generelle Maßnahmen der Jagdgesetzgebung, die in der Tendenz die Jagd durch weiße Europäer regulierte und verteuerte und Afrikaner vom Zugang zu jagbarem Wild ausschloss. Und das heißt, aus zuvor legitimer Jagd wurde qua kolonialem Dekret Wilderei und der legale Zugang zu Wildtieren als einer in ländlichen Regionen zentralen und elementaren Ressource für Handel und Subsistenz wurde dadurch unmöglich gemacht.
Welche Rolle spielen denn oder haben in der Geschichte auch so vielleicht traditionelle afrikanische Naturschutzkonzepte gespielt? Gab es die? Hat man die versucht, nachdem das ja schon eine ganze Weile lang schief lief, zu integrieren? Also wie ist man damit umgegangen?
Afrikanische Naturschutzkonzepte ist insofern ein etwas problematischer Begriff, weil der Schutz von Natur als Natur in objektivierter und objektivierbarer Form eine zutiefst westliche Idee ist, die auf dieser fundamentalen Trennung von Natur und Kultur beruht. Es wäre vielleicht treffender, von Kosmologien, Wirtschaftsweisen oder Humanökologien mit konservatorischer Wirkung zu sprechen. Im kolonialen Naturschutzdiskurs wurde die Nachhaltigkeit sogenannter primitiver Jagdausübungen durchaus anerkannt. Immerhin hatte diese Großtierwelt, anders als in Europa, ja bis zur Gegenwart der Kolonialzeit überlebt. Aber dennoch war im Naturschutzdiskurs der Kolonialzeit der afrikanische Jäger, insbesondere in seiner verteufelten Form als Wilderer, das zentrale Feindbild des kolonialen Naturschutzes. Das heißt aber nicht, dass die afrikanische Bevölkerung immer und überall als unvereinbar mit Naturschutz und Nationalparks gesehen wurde. Beispielsweise nomadisierende Gruppen oder Jäger-Sammlergesellschaften wurden des Öfteren in Nationalparks belassen, weil ihr Lebensstil als unschädlich oder Teil des zu schützenden Ökosystems angesehen wurde. Ob man darin eine Form des Respekts vor nachhaltigen oder schonenden Umgangsweisen mit der natürlichen Umwelt sehen kann, ist allerdings fragwürdig, denn Grundlage dieser Maßnahmen war die Klassifikation dieser Gruppen als sogenannte Naturvölker. Also die waren Teil der Natur, und sobald diese Gruppen diese Anforderungen an Traditionalität und Einvernehmen mit der Natur in den Augen der Naturschützer und Parkverwaltungen nicht mehr erfüllten, kam es auch hier zu Aussiedlungen. Das bekannteste Beispiel ist die Aussiedlung der nomadisierenden Maasai-Bevölkerung aus dem Serengeti-Nationalpark in den späten 1950er Jahren in Ostafrika.
Jetzt haben wir ja eben ganz schön weit zurückgeguckt in die Geschichte der Nationalparks. Wenn man sich die Strukturen heute mal anschaut, dann hat man ja trotzdem den Eindruck, dass diese irgendwann dann alle unabhängigen Staaten diese Strukturen mehr oder weniger beibehalten haben und in ihre Administration so integriert haben. Warum ist das so passiert und wer profitiert da heute vor Ort von?
Diese Diagnose ist zutreffend. Zum einen, weil die eingangs erwähnten Strukturelemente kolonialer Staatlichkeit auch nach der formalen politischen Dekolonisierung erhalten blieben. An die Stelle der imperialen Entscheidungszentren in Europa, London, Berlin, Paris, traten internationale Organisationen, Naturschutzexperten und NGOs, die externe Ressourcen für Finanzen, Ausrüstung und Know-how für die afrikanische Naturschutzinfrastruktur zur Verfügung stellten. Und afrikanische Regierungen fanden den kolonialen Naturschutz attraktiv, weil sie sich das Ordnungspotenzial des Naturschutzes im ländlichen Raum zu eigen machen konnten und gleichzeitig den Ausbau der Naturschutzinfrastruktur nach der Unabhängigkeit noch forcierten, um dadurch Einnahmen aus dem Tourismus zu generieren.
Gibt es denn irgendwelche vielleicht auch vielversprechenden Versuche, dieses System zu korrigieren? Also wir haben auch hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur öfter mal von Parks berichtet, wo die Anrainer und die Bevölkerung vor Ort in den Betrieb der Nationalparks bewusst mit einbezogen wurden. Sind das vielversprechende Modelle? Geht das in die richtige Richtung?
Ja, das sind durchaus vielversprechende Ansätze. Die laufen seit den 1980er Jahren verstärkt unter Namen wie Community-Based Wildlife Management. Die Grundidee dabei ist, zentralstaatliche Verantwortlichkeit rückzubauen und abzugeben und Naturschutz zu dezentralisieren und von unten zu betreiben, lokal und regional zu verankern und zumindest partizipativer zu organisieren. Die Bevölkerung vor Ort soll mitentscheiden, was mit dem Wild und den natürlichen Ressourcen auf ihrem Land geschieht. Ein pauschales Urteil über den Erfolg dieser Ansätze und Projekte ist allerdings schwierig, weil die konkrete Performance ganz unterschiedlich ausfällt und von vielen Faktoren abhängt, darunter nicht zuletzt auch vom Vertrauen in die beteiligten staatlichen und nichtstaatlichen Naturschutzakteure. Und wenn diese zuvor jahrzehntelang als Gegner der Interessen der Lokalbevölkerung aufgetreten sind, ist es häufig sehr schwer, die Communities von der Redlichkeit der Absichten dieser Akteure zu überzeugen und zum Mitmachen zu bewegen. Das heißt, das Misstrauen ist in einigen Regionen sehr, sehr groß gegenüber den Akteuren des etablierten staatlichen Naturschutzes.
Ja, ja, auch zu Recht, wie wir eben gehört haben, am Beispiel Kongo. Haben denn die Geberländer oder die NGOs nicht auch Möglichkeiten, diesen Kurs zu korrigieren? Ich meine, die Gelder einfach einzufrieren, das scheint irgendwie nicht unbedingt ein Weg zu sein, da die Länder dann einfach sagen, okay, dann hören wir eben auf mit dem Naturschutz. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus?
Sie sprechen das Dilemma ganz richtig an. Die Staaten sitzen letztendlich am längeren Hebel und natürlich kann und muss man als Geldgeber auch versuchen, auf politische Entscheidungsträger entsprechenden Druck auszuüben und Good Governance und die Berücksichtigung von Menschenrechten auch im Naturschutzbereich einfordern. Das wird allerdings erschwert durch internationale Geberkonkurrenz und was verstärkt zu beobachten ist, dass dann eben nicht mehr europäische Kooperationspartner ins Boot geholt werden, sondern das Ganze über Süd-Süd-Kooperationen mit China oder Brasilien durchgeführt wird. Sie haben NGOs angesprochen als Akteure. Auch sie müssten jede Möglichkeit nutzen, auf den Ausbau partizipativer Strukturen zu drängen und diese Problematik vor allem auch offener im der Kommunikation mit ihren Unterstützern und Spendern in Europa und der westlichen Welt ansprechen. Aber nach alledem sieht es derzeit nach meiner Beobachtung leider weniger aus. Im Rahmen der Biodiversitätskonvention kursiert beispielsweise gerade ein Arbeitspapier, das den Staats- und Regierungschefs für das nächste Gipfeltreffen der Konvention das Ziel vorschlägt, bis 2030 30% der Erde als Naturschutzgebiete auszuweisen. Aber wenn 30% Naturschutzfläche die Antwort sind, muss man kein Hellseher sein, dass diese 30% in erster Linie auf der Südhalbkugel geschützt werden sollen und wie in der Vergangenheit mit drastischen Einschränkungen und Umsiedlungen für Millionen von Menschen verbunden sein dürften.
Die Kolonialität des Naturschutzes dürfte sich also auch unter den Vorzeichen des Klimawandels weiter fortsetzen. Einschätzungen waren das von dem Umwelthistoriker Bernhard Giesiebel vom Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz. Und damit endet diese Weltzeit, die Sie im Übrigen wie auch andere Ausgaben aus unserer Reihe auf allen gängigen Podcatchern finden. Morgen wird dann Portugals Ferienindustrie unter dem Eindruck von Corona das Thema sein. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.